Deutschlandfunk, Kultur heute.
Ohne Ankündigung oder Urheber tauchen gegenwärtig weltweit rätselhafte Säulen aus Metall mit spiegelnden Oberflächen auf. Sind es trojanische Pferde der Instagram-Welt? Abbildungsfähige Blechgespenster oder künstlerische Mogelpackungen? Das fragen wir hier gleich an zweiter Stelle. Das Humboldt-Forum, Preußen, Schloss und Museumstempel, Labor und Stadtquartier eröffnet kommende Woche. Davon hören wir hier heute schon. Und Frankfurt an der Oder bekommt ein Kunstmuseum. Zu diesen Thesen und Themen lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen bei Kultur heute. Mit Kunst wollen wir anfangen. Auguste Rodin, der Erneuerer der Bildhauerei am Ende des 19. Jahrhunderts, und Hans Arp, Bildhauer zu Beginn des 20. Das sind zwei Künstler, die so nicht ohne weiteres zusammenzupassen scheinen. Rodin mit seinem Elan vital, seiner sinnlichen, durchaus auch faltenreichen, gestischen, dunklen Kunst, und Arp eher mit seinen rundlichen, abstrakten, hellen Skulpturen und seinen glatten Oberflächen. Rodin der Symbolist und früher Expressionist, Arp hingegen der Surrealist und Dadaist. Rodin der Figürliche, Arp der Abstrakte. Die Fondation Bayerler in Basel, sie bringt diese beiden Ausnahmekünstler und Bildhauer zusammen. Über das Zusammenspiel dieser sehr unterschiedlichen Künstler, Christian Gampert.
Sie sind völlig verschieden und sich doch verblüffend nah. Ein expressiver, physisch denkender Kraftprotz der eine, ein kühler Beobachter biomorpher Formen der andere. Rodin, ein Gestalter von leidenschaftlichen Körpern, denen man noch ihre Herkunft aus Antike und Renaissance ansieht, gequält von Emotionen. Fluid und locker dagegen Hans Arp, bei dem die Zellen und Elemente fast naturwissenschaftlich auf den Holzreliefs herumfliegen. Menschenähnliche Formen lassen sich in seinen Skulpturen am Ende nur als abstrakte Organismen erahnen. Und zerklüftet mit dunklen, bronzenen Oberflächen arbeitet der eine, glatt poliert in weißem Marmor der andere. Und doch, die hervorstechendste Gemeinsamkeit von Auguste Rodin und Hans Arp ist ihr Interesse für den Torso, also für den versehrten, den verstümmelten, den in Mitleidenschaft genommenen Menschen. Rodins Götterbotin, deren gespreiztes Geschlecht 1894 natürlich ein Skandal war, hat keinen Kopf, sie ist ganz Leib und scheint zu fliegen. Sie zeigt ein Begehren, aber auch eine Bedürftigkeit. Auch Arps biomorphe weiße Stelen, die so schön schwingen und manchmal seitlich aufknospen, stehen einsam im Raum, pure abstrakte Schönheit, aber ohne die Chance auf Erfüllung und Glück, skulptural optimierte biologische Masse. Diese Begegnung der Torsi ist im großen Saal der Fondation Bayerler grandios inszeniert. Aber bis wir dahin kommen, müssen wir lauter kleine Schritte der Annäherung vollziehen, die vor allem das Interesse des nachgeborenen Arp an dem emotionalen Wüterich Rodin bezeugen. Denn nachdem im Foyer Arps Ptolemäus ineinanderfließende abstrakte Arme, die einen Hohlkörper bilden, auf Rodins schwermütigen Denker getroffen ist, sehen wir im ersten Raum eine Hommage Arps an den Älteren, eine Skulpture automatique, bei der der Zufall Regie führte, steht neben Rodins Femme accroupie, der Kauernden. Das fragmentarische Unvollendete der Körper, das stete Zerlegen und Neuzusammensetzen von Figuren und Figurengruppen, all das hat Arp an Rodin fasziniert, ebenso wie dessen Fähigkeit, eine Skulptur zu entwickeln und etwas Inneres sichtbar zu machen, sagt Kurator Raphael Bouvier.
Er sagt, dass er nicht Natur einfach imitieren will, sondern etwas von innen nach außen tragen will, wie das Leben.
Und es ist natürlich so, dass auch Arp etwas zeigen wollte, das dem Auge des Normalsterblichen verborgen bleibt. Denn die organischen Formen, die er groß aufbläst, sieht man vielleicht unter dem Mikroskop im Gewimmel der Zellen. Oder sie sind gleich ganz erfunden, Arp als Protogenetiker.
Und es gibt da auch ein schönes Zitat von Hans Arp, das das nochmals vor Augen führt, wo er sagt, dass der Künstler nicht abbilden soll, sondern bildern, wie die Natur, die Pflanze es tut.
Jean Arp verstand, wie ein nachgelassenes Gedicht bezeugt, Rodins Werk als Entwurf einer Erotomanie. Arp selber entwarf eine ganz andere, naturwissenschaftlichere Formensprache. In der Ausstellung aber wird die Nähe der beiden Protagonisten vor allem an ihrem Bezug zur Literatur deutlich. Der Ex-Dadaist Arp war mindestens so sehr französischsprachiger Dichter wie Plastiker, und Rodins Besessenheit für Dantes Inferno führte ihn quasi zwangsläufig zum Höllentor. Aus diesem Hauptwerk sind ja zahlreiche Figuren ausgelagert, die man auch in Basel besichtigen kann. Auf den Kuss, also die in verzweifelter Leidenschaft verklammerten Paolo und Francesca aus dem Inferno, antwortet Arp 1908 eher ironisch mit einem Holzrelief. Die Ausstellung führt uns von Rodins Konzept der Rundumplastik und der Körperlandschaft im Engelssturz zu den Zufalls- und Assemblagetechniken, die von Arp allesamt weiterentwickelt wurden. Aber eben ganz anders. Nach 2 Stunden in dieser großartigen Ausstellung, die am Ende etwas bemüht die Zeichnungen der beiden Künstler parallelisiert, möchte man sagen, Rodin ist das Höllentor zur Moderne, Arp ist ihr cooler Diagnostiker. Das passt überraschend gut zueinander, weil die skulpturalen Formen ja auch ein Eigenleben führen,
sagt Christian Gampert. Sie tauchen auf, sie verschwinden wieder. Sie sind aus Metall. Monolithartige Quader im Freien. 2 bis 4 Meter hohe Säulen, in denen sich die Umgebung spiegelt. Rätselhafte Blechmonolithe tauchen gegenwärtig überall in der Welt auf. Nahe Schloss Neuschwanstein im Landkreis Ostallgäu, im Feld von Schwangau, ebenso wie im kalifornischen Atacastero, in Utah oder auch in den Niederlanden oder dem Schwarzmeerstaat Rumänien. Selbst im hessischen Sulzbach soll eine sein oder gewesen sein. Mitte November, da war die erste dieser sonderbaren Kunstsäulen aufgetaucht auf der britischen Isle of Wight. Carsten Probst, unseren Kunstkritiker, habe ich gefragt, beschreiben Sie doch erstmal die Erscheinungen. Wie sieht das denn aus?
Der erste entdeckte Monolith ist eigentlich ja gar keiner, weil die Stele ja nicht aus Stein besteht, sondern aus Holz, mit einem geschliffenen Stahlmantel. An diesem Stück fällt eigentlich auf, wie sorgfältig es wohl mal installiert worden ist. Der steinerne Grund, auf dem diese Stele steht, wurde ganz sorgfältig mit fachmännischem Werkzeug, also ausgesägt, die Stele dann mit Bolzen auf einem Fundament in der Erde befestigt. Die Stahlhaut ist sehr sorgfältig geschliffen und mit wirklicher Könnerschaft auch an den Nahtstellen verschweißt, und der Grundriss ist dann dreieckig oder manche sagen auch prismenförmig, weil es sich ja theoretisch auch um ein Stück Lichtkunst handeln könnte, wo sich eben viele Lichter aus verschiedenen Richtungen spiegeln und sammeln sollen. Und dieses Merkmal, also diese Stahlummantelung und der dreieckige Grundriss, der wiederholt sich bei allen anderen Stelen durchweg, aber die Verarbeitung ist ansonsten wirklich sehr unterschiedlich. Also einige dieser Nachahmerstücke kann man zum Beispiel gerade mit so einem Fußtritt umstoßen. Andere sind ziemlich laienhaft geschweißt oder stehen auch schief. Und einige stehen dann wiederum an sehr auffälligen Orten. Andere mitten in einer Stadt wie in Las Vegas, andere in Sulzbach an einem Acker. Also das sind höchst unterschiedliche Formen der Imitation, würde ich sagen.
Sie haben jetzt schon einen ersten Hinweis gegeben auf meine Frage, ob es so eine Art Muster gibt oder wann und wo sie auftauchen. Sie haben nämlich das Stichwort Nachahmer fallen lassen. Das heißt, Sie vermuten, dass das nicht aus einer Hand ist und das Ganze nicht systematisch passiert.
Abgesehen von diesem ersten entdeckten Monolithen in Utah, der ja durch Satellitenaufnahmen schon vor mindestens 4 Jahren gestanden haben muss, könnte man also meinen, dass zum Beispiel eine Künstlerin oder ein Künstler über soziale Netzwerke dazu aufgerufen hat, möglichst überall so einen Monolithen aufzustellen oder so eine Stele. Das ist ja eine gängige künstlerische Praxis heute, aber bisher finden sich solche Aufrufe nirgends. Also es könnte eine Art Flashmob sein, aber vermutlich, und das ist meine persönliche Vermutung, handelt es sich doch einfach um spontane Aktionen, weil ja derzeit doch noch jede einzelne neu entdeckte Stele irgendwie in den Medien gewürdigt wird. Und einige Künstler haben das ja auch sozusagen selber schon angegeben. Die haben sich filmen lassen bei solcher Aufrichtung einer solchen Stele und haben dann zu Protokoll gegeben in Interviews, dass die Zeiten derzeit so hart sind, Corona und so weiter, und sie werden keine Kunstwerke los, und deswegen wollten sie auf diese Weise ein bisschen Aufmerksamkeit generieren.
Nun sprießen natürlich bei solchen Ereignissen, die so ein bisschen spukhaft sind, die Deutungen aus dem Boden. Für die einen ist es ein Knochen der technischen Welt aus Blech, für die anderen ist es in der Aufsicht von oben eine Art Schalter vielleicht, ein An- und Ausschalter unserer Zivilisation. Es hat was Phallisches, es hat vielleicht auch was Prometheisches, vielleicht ist es aber auch nur Punk oder Pop. Sie merken schon, es lädt auch uns berufsmäßige Feuilletonisten zu Mutmaßungen ein. Vielleicht gehen wir dem Ganzen auch nur auf den Leim, diesen Monolithen. Was würden Sie meinen? Ein Kollege wies mich richtigerweise darauf hin, dass Stanley Kubrick, also 2001, Space Odyssey, da die Monolithen am Anfang und Ende ja eine wichtige Rolle spielen. Ich glaube, das ist nicht ganz zufällig, oder?
Ja, das stimmt. Also lassen Sie das in sozusagen zwei Fragen in einem. Lassen Sie mich zunächst mal vielleicht darauf eingehen, dass man da sehr viel hineininterpretieren kann. Das, worüber wir jetzt reden, also diese Deutungen, interessiert bei den viralen Geschichten wahrscheinlich so gut wie niemanden. Da geht es eigentlich nur um die Frage, könnten Außerirdische im Spiel sein? Gibt es eine geheime Vorrichtung der Regierung möglicherweise? Oder ist es ein Altar der Illuminati und sowas? Die allerwahrscheinlichste Lösung, also dass es wirklich so ein experimentelles Stück Gegenwartskunst ist, das irgendwann vor ein paar Jahren da draußen mal aufgestellt und dann vergessen wurde, das interessiert in den Debatten, die sozusagen allgemein herumwabern, am allerwenigsten. Aber dieser Verweis auf Stanley Kubrick und die Space Odyssey, die allein zeugt schon davon, wie wichtig Referenzen auf Film und Popkultur bei dieser ganzen Geschichte sind. Allein schon die Namensgebung Monolith zeugt ja davon. Es ist ja, wie gesagt, gar kein Monolith, aber es ist eben dieser Vergleich mit dem Monolithen in Kubricks Odyssee im Weltraum. Das bestätigt eigentlich, was der amerikanische Schriftsteller Don DeLillo schon vor fast 40 Jahren schrieb, nämlich, dass wir Realität nur dann als solche akzeptieren, wenn sie irgendwie fotografisch oder filmisch eingeordnet werden kann. Und im Odyssee im Weltraum steht der Monolith eigentlich symbolisch für das Unbekannte. Und darauf wird eben auch in der Kunstrezeption, also wirklich in der engeren Rezeption jetzt dieser Monolithen hingewiesen. In der Land Art zum Beispiel in den 60er Jahren ging es immer darum, Kunst aus ihren institutionellen Kontexten zu lösen, sie aus den Museen raus an kunstferne Orte zu bringen, in die Wüste, an die Ufer eines Salzsees, manchmal sogar ins Weltall oder auf dem Mond oder sonst was, um sie eben nicht mit den typischen Lesarten von Kunst zu überfrachten. Aber zugleich gibt es auch einen ganz klaren Gegensatz, nämlich dass die Künstler, die Land Art gemacht haben oder die KünstlerInnen, immer großen Wert darauf gelegt haben, auch tatsächlich mit Namen zu erscheinen. Also das und das kommt von ihnen, das haben sie gemacht. Das ist in diesem Fall völlig anders und das macht eigentlich die Spekulation über die Nachahmung in verschiedenen Variationen auch so reizvoll. Nämlich, ich behaupte, wäre der Urheber dieser Stele in Utah, dieser ersten Stele, schon bekannt oder identifiziert, dann wäre dieser ganze Zauber, über den wir jetzt reden, mit einem Schlag vorbei. Wenn Land Art eine Reaktion auf die Kunstinstitution in den Großstädten war, dann ist vielleicht dieser erste Monolith in Utah mal eine Reaktion gewesen auf die Informationsgesellschaft, wo sofort alles gegoogelt und wikipediasisiert werden konnte.
Herr Probst, wenn das in der Kasseler Aue der Documenta stehen würde, würden Sie sagen, das ist gute Kunst oder würden Sie dran vorbeigehen?
Also ich würde sagen, das wäre ein bisschen wie ein Rückfall in ältere Zeiten, also in ältere Dialoge, in ältere Diskurse, wo es noch um das Erhabene, möglicherweise den Gegensatz von Kunst und Natur gehen würde. Eigentlich sind sich ziemlich viele Kommentatoren in Kunstmagazinen einig, dass gerade dieser erste gefundene Monolith zwar sehr, sehr schön aussieht in dieser Felsenlandschaft, aber eigentlich ein ziemlich kitschiges Stück ist, das eben gerade so mit dieser Wirkung des Erhabenen noch stark spielt. Und deswegen würde beispielsweise gerade deswegen ein John McCracken, der häufig als Urheber, als heimlicher Urheber dieses Monolithen gehandelt wird, würde eigentlich ausfallen als Künstler, der das gemacht hätte. Denn der hat sich dieser ganzen Musealisierung von Skulptur und von Landschaftskunst und so weiter konsequent widersetzt. Und meiner Meinung nach würde der niemals einen so romantisch aufgeladenen Ort wie diese Felsenlandschaft dafür gewählt haben.
Sagt unser Kunstkritiker Carsten Probst. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus hat einen Ableger, eine Dépendance in Frankfurt an der Oder. Und die Kleiststadt, sie bekommt nun ein neues Museumsgebäude im Zentrum. Die größte Sammlung der Kunst aus der DDR erhalte damit einen adäquaten Platz, heißt es. Und dann könne die Sammlung so gut wie nie zuvor präsentiert werden, meint auch die Museumschefin Ulrike Krämeyer. Die Kosten für die Sanierung, rund 20 Millionen Euro, die wollen sich Bund und Land teilen. hören wir Landeskorrespondent Christoph Richter.
Das war der Mittelpunkt der Stadt und das war eben ein Treffpunkt für junge Leute und für die ganzen Bewohner dieser Stadt,
sagt Christel Wanke, heute Pensionärin. Früher war sie Kostümschneiderin am Kleisttheater in Frankfurt-Oder und zeigt auf das Lichtspieltheater der Jugend, ein ruinöses, aber geschichtsträchtiges Gebäude mitten in der Stadt. Nun soll es ein neuer Standort für das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst und aus dem Dornröschenschlaf geweckt werden.
Sehr wichtig, dass es erhalten bleibt und nicht einfach niedergemacht wird, wie vieles andere, was auch hätte erhalten bleiben können.
Wo heute das Lichtspieltheater der Jugend steht, wurden schon in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts mit einem Edison-Kinematographen Filme gezeigt. Im Krieg wurde der stadtbekannte Vergnügungsort zerstört, zu DDR-Zeiten wieder aufgebaut im Stil des sozialistischen Realismus. Das Gebäude mit den angedeuteten Säulen und den Skulpturen eines Stahlwerkers und einer Bäuerin gilt als bedeutendes Beispiel der ostdeutschen Nachkriegsmoderne. Seit 2008 ist das Lichtspieltheater der Jugend aber geschlossen und es verfällt. Jetzt aber soll das Gebäude saniert und umgebaut und ein, wie es heißt, strahlkräftiges Museum für moderne Kunst daraus werden. Für René Wilke, den Oberbürgermeister der Stadt von der Linkspartei, ein Glücksfall.
Es ist ein Signal, dass der Bund hier eine Einrichtung im Osten Deutschlands auf bundesdeutsche Bedeutungsebene heben will.
Die Stadt verspricht sich von der Entscheidung, dass die Kleiststadt Frankfurt-Oder mit dem künftigen Museum und der bereits vorhandenen Konzerthalle und der Europa-Universität Viadrina auf der bundesweiten Kulturlandkarte Deutschlands ein nicht mehr wegzudenkender Fixpunkt wird. Kommunalpolitiker Wilke verbindet damit auch die Hoffnung, dass Frankfurt-Oder, aber auch der Osten Brandenburgs künftig in den Feuilletons und den Debatten nicht mehr als nur ein Randthema oder gar als Anekdote vorkommt, sondern auch als Taktgeber verstanden wird.
So dass man, wenn man in Berlin ist und dort Urlaub macht, sich sagt, Mensch, wenn ich schon mal in Berlin bin, nach Frankfurt muss ich dann eigentlich auch.
Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus besitzt schon jetzt mit mehr als 30.000 Stücken den weltweit größten Bestand von Werken ostdeutscher bildender Künstlerinnen und Künstler. Mit dem künftigen neuen Standort in Frankfurt-Oder bekomme man die einzigartige Möglichkeit, die kunsthistorisch relevanten Arbeiten deutlich besser als zuvor einem breiten Publikum, einer kunstinteressierten Öffentlichkeit zu präsentieren, meint Museumsdirektorin Ulrike Krämeyer.
Und es ist unsere Aufgabe, diese Sammlung lesbar und am Leben zu halten. Ich kann mir da zum Beispiel sehr gut vorstellen, auch an Aspekten des Filmischen, innerhalb der Dauerausstellung nochmal speziell arbeiten und dieses Thema, das sich über das Gebäude anbietet, dort auch entsprechend zu verankern.
Letztlich gehe es um die Reflexion und Kontextualisierung ostdeutscher Kunst innerhalb des europäischen Kanons, jenseits der Etikettierung und üblicher Klischees, wie die in München, New York und Wien ausgebildete Kunsthistorikerin unterstreicht.
Unsere Aufgabe als Kunstmuseum ist es, die Kunst als das zu betrachten und in die Debatte zu bringen, was es ist, nämlich Kunst. Wir illustrieren keinen nicht mehr existierenden Staat mit unserer Kunst.
Krämeyer warnt vor Vereinfachungen wie dem Schlagwort DDR-Kunst, man sage ja auch nicht BRD-Kunst. Baubeginn soll bereits im ersten Quartal 2022 sein. Bei der Frage nach einem Eröffnungstermin stockt der Kommunalpolitiker jedoch kurz.
Ich hoffe, dass ich es noch in meiner ersten Amtszeit miterleben kann.
Und die geht bis wann?
Die geht bis 26.
Ein neues Kunstmuseum für Frankfurt an der Oder, Christoph Richter, berichtete. Am kommenden Dienstag, da eröffnet ein anderes Haus, nämlich endlich das Humboldt-Forum. Ein Jahr verspätet wird nun phasenweise eröffnet. Erst gibt es digitale Einblicke, denn die Räume sind noch etwas leer. An einem wiederaufgebauten, teilrekonstruierten Preußenschloss mit Weltkultur im Innern, da hegten und hegen nach wie vor doch viele Zweifel. Die Tageszeitung nannte den Wiederaufbau einen barocken Cremekasten, findet aber letztlich, das Humboldt-Forum wird vielleicht gerade wegen all der berechtigten Kritik an ihm besser werden, als die meisten glauben. Christiane Habermals war schon drin.
Das ist neu. Erstmals müssen Journalisten keinen gelben Bauhelm mehr aufsetzen, wenn sie zu einem Rundgang durch das wiedererrichtete Preußenschloss aufbrechen. Mit aller Macht soll signalisiert werden, Baustelle war gestern, der Bau des Humboldt-Forums ist abgeschlossen. Fertig ist hier allerdings noch vieles nicht. Am Vorplatz wird noch wild gepflastert, auf den großen Mediaturm im Foyer die Software aufgespielt, rot-weiße Flatterbänder überall, es wird gebohrt und gefräst. Der Chef des Hauses, Generalintendant Hartmut Dorgerloh, drückt das so aus.
Ich versuche das immer auch meinen Kolleginnen und Kollegen so zu erklären, wie man zieht in eine Wohnung und hat eben doch noch nicht den Telekom-Techniker da gehabt oder es fehlt noch irgendein Teil in der Küche und trotzdem ist immer entscheidend die erste Nacht, die man im neuen Domizil schläft.
Die erste Nacht im neuen Humboldt-Forum, das wäre symbolisch gesehen der 17. Dezember gewesen. An diesem Tag sollten die ersten Bereiche des riesigen Kulturtempels für Besucherinnen und Besucher geöffnet werden. Das Foyer mit Veranstaltungsbereich, die Geschichte des Ortes und die Kinderausstellung nimmt Platz zur Kulturgeschichte des Sitzens. Doch Corona-bedingt kann das jetzt nur digital stattfinden. Selbst der Durchgang durch den rekonstruierten Schlüterhof und die Passagen, durch die Passanten Tag und Nacht hindurchlaufen können, bleiben vorerst geschlossen. Stattdessen wird es nächste Woche Führungen fürs Publikum durchs Haus nur online geben.
Wir zeigen im Grunde genommen das, was fertig ist, was wir gerne am 17. dem Publikum gezeigt hätten. Was wir am 16. abends digital zeigen werden, im Rahmen der digitalen Öffnung, 19 bis 20 Uhr. Per Stream für alle Menschen zugänglich und erlebbar. Deutsch und Englisch werden wir also hier Einblicke aus dem Haus zeigen.
Einblicke, so heißt auch eine der ersten Ausstellungen, die im neuen Schloss eröffnet werden. Zu den Namensgebern des Forums, den Gebrüdern Humboldt. Sie wird der Kaufhaus- und Bummelatmosphäre, die das Humboldt-Forum vor allem im Erdgeschoss und in der Passage ausstrahlen wird, aufs Schönste gerecht, indem sie die Schau zu den Gebrüdern Humboldt im Erdgeschoss geschickt als Schaufensterausstellung inszeniert. Draußen am Fenster wird angeteasert, etwa neben einem Bild vom Sklavenaufstand 1805 in Haiti, dem ersten erfolgreichen in der Menschheitsgeschichte, mit der assoziativen Wortkette Rebellion, Kolonialwaren, Negritude, Unfreiheit.
Assoziativ und mit den Themen verbunden, die die Bilder eigentlich hervorrufen. Das ist die äußere Seite. Und auf der inneren Seite, das sehen Sie so ein bisschen hier durch die Fenster durch, stehen schon Gerüste für die innere Ausstellungsarchitektur.
Erklärt Kurator David Blankenstein. Wer sich fragt, was das mit den Humboldt-Brüdern zu tun hat, soll dann dort auf der anderen Seite des Schaufensters mehr erfahren. Etwa, dass Alexander von Humboldt sich klar gegen die Sklavenhaltung ausgesprochen hat und doch von ihr auf seinen Reisen profitiert hat. Und steckt gleich drin in der ganzen Kolonialismus-Problematik. Interessant wird auch die erste Wechselausstellung werden, die jetzt geöffnet hätte, eigentlich. Nimm Platz wurde mit und für Kinder konzipiert. Dass Sitzen eine universelle Eigenschaft des Menschseins ist und doch rund um den Globus und in der Kulturgeschichte ganz anders gesessen wird und wurde, dass es zudem sozial bedeutsam ist, welcher Platz einem zugewiesen wird, in der Familie wie in der Gesellschaft, all das können Kinder hier spielerisch erfahren.
Es gibt eine Sänfte und es gibt natürlich einen Thron. Das Thema Toiletten war ein großes Thema, also deshalb gibt es diese beiden Häuschen mit Herz. Wir haben das mit Kindern entwickelt. Das war so ein ganz großes Thema. Der Stuhlgang, woher kommt das eigentlich?
Darüber hinaus zeigt der Gang durch das fast fertige Humboldt-Forum vor allem, dass der Kulturtempel noch viel heterogener ist, als es die Bauphase hatte vermuten lassen. Aber auch, dass es viel weniger schlimm ist als befürchtet. Ja, dass sich dem architektonischen Stilmix aus Retro-Kulisse und modernistischer Klarheit sogar eine gewisse Ästhetik abgewinnen lässt. Das hohe Foyer mit dem mächtigen, figurenbestückten Eosander-Portal geht erstaunlich gut zusammen mit der modernen Rasterarchitektur des Architekten Franco Stella. Den Schlüterhof mit seinen drei rekonstruierten originalen Barockfassaden schaut man sich dagegen doch am besten an, indem man der vierten neuen Seite mit der gesichtslosen Sparkassenoptik den Rücken zukehrt. Man staunt über die gelungenen Bildhauerarbeiten, die inhaltliche Inkongruenz bleibt. Wenn Hartmut Dorgerloh im Schlosshof steht und nach oben auf die beleuchteten Stockwerke zeigt, klingt es, als vermesse er die Welt.
Erste Etage Berlin-Ausstellung, Berlin global. Zweite Etage Ethnologisches Museum. Da ist man dann vor allen Dingen in Südamerika oder aber auch in Afrika. Da drüben ist also der südliche Teil des Tansania zum Beispiel. Und in dem obersten Geschoss, da ist man vor allen Dingen in Indonesien und hier in dem Teil dann Zentralasien entlang der Seidenstraße.
Im Inneren des Gebäudes wird schnell klar, dass man sich in einem Neubau befindet. Mit Rolltreppen fährt man in die oberen Stockwerke. Dort auf den künftigen Ausstellungsflächen des Ethnologischen Museums herrscht kühle Funktionalität. Weiße Decken und Wände, modernstes Ausstellungsdesign. Weiße Böden aus poliertem Estrich. Er bleibe hoffnungsvoll, dass die nach den ersten Millionen Füßen noch immer so aussehen, unkt Dorgerloh. Hier wird erst in der zweiten Jahreshälfte 2021 eröffnet werden. Von dem, was ab der nächsten Woche zumindest digital zugänglich sein wird, sind die überall im Haus verteilten Spuren, die die wechselvolle Geschichte des Ortes erzählen, am interessantesten.
Da, wo der Kollege gerade noch irgendwas einrichtet, finden Sie zum Beispiel einen Renaissance-Kamin, wo man erst dachte, Mensch, toll, endlich haben wir Reste noch vom Renaissance-Schloss. Nein, das ist aus dem Depot des Kunstgewerbemuseums, das hier nach 1918 eingerichtet worden ist. Und das ist im Krieg hier verschüttet worden. Das ist also ein Kriegsverlust des Berliner Kunstgewerbemuseums gewesen und ist hier bei den Ausgrabungen gefunden worden.
Zum Schlosskeller steigt man in den archäologischen Baugrund hinab. Mit den Gemäuern des Dominikanerklosters, dem Rest der ersten Niedrigdruckdampfheizung, die der technikbegeisterte Kaiser Wilhelm II. 1894 im Schloss einbauen ließ. Und sogar den noch vorhandenen Sprenglöchern, mit denen die DDR die Schlossruine 1960 in die Luft jagte. Weitere Spuren finden sich etwa im Treppenbereich, Originalwegweiser zum Tanztreff aus dem Palast der Republik etwa und ein Überwachungsmonitor der Stasi.
Weil so manchmal sich ja in der Rückschau so ein sehr idyllisches Bild vom Palast der Republik einstellt, als wäre das also ein Ort ungetrübten Vergnügens gewesen.
Ist es Dorgalow, der selber in Ost-Berlin aufgewachsen ist, wichtig zu betonen. Schlicht grandios ist die vom Büro Detlef Weitz designte Installation auf einer 28 Meter langen Videoleinwand, die die Spolien zur Geschichte des Ortes wie auf einem riesigen Fotoleuchttisch von Geisterhand an- und umordnet und so spielerisch ein visuelles Zeitenpanorama durch die Jahrhunderte aufblättert. Ohne selbst die hitzige Endlosdebatte um Abriss des Palastes der Republik und den Schlossneubau auszusparen. Die scheint heute lange her. 8 Jahre nach Baubeginn und 18 Jahre nach dem historischen Bundestagsbeschluss, das Hohenzollernschloss im Zentrum Berlins wieder aufzubauen. Rund 670 Millionen Euro wird der schöne Traum vom Schloss der Weltkulturen am Ende gekostet haben. Dieses ehrgeizige, umstrittene, größenwahnsinnige und vielleicht grandiose Humboldt-Forum muss jetzt endlich mit Leben gefüllt werden, um seine Widersprüche endgültig zu offenbaren oder zu überwinden. Dass es ihm gut tut, kann man jetzt schon erahnen.
Ohne Bauhelm, aber mit Maske. Christiane Habermals war schon im Humboldt-Forum. Alle reden vom Lockdown, aber einige Theater bereiten sich schon auf die Zeit danach vor. Mehr in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost.
In Nordrhein-Westfalen geht es um die Luft, um die Frischluftzufuhr, um Raumgröße und Sitzplätze. Die Deutsche Theatertechnische Gesellschaft wird die Belüftungssysteme von Konzert- und Theaterhäusern in NRW überprüfen, in kommunalen Theatern, in Landestheatern genauso wie in den großen Konzerthäusern in Köln, Dortmund, Düsseldorf und Bochum. Die Untersuchung soll noch im Dezember beginnen und im Februar 2021 beendet sein. Anschließend kommen die kleineren Häuser an die Reihe. Mithilfe der Daten könnten wissenschaftlich begründete Konzepte erstellt werden. Unabdingbar sind diese für eine Öffnungsstrategie, die von einer Arbeitsgruppe in NRW erarbeitet werden soll. Litauen trauert um eine führende Intellektuelle des Landes. Im Alter von 93 Jahren ist die Literatur- und Theaterwissenschaftlerin Irena Veisaitė gestorben. Sie war an Covid-19 erkrankt. Litauen habe eine Gigantin verloren, so der litauische Außenminister. Veisaitė sei Litauens Gewissen gewesen. Ihr Leben und Wirken sei ein Denkmal für humanistische Werte. Veisaitė wurde 1928 als litauische Jüdin in Kaunas geboren. Ein Großteil ihrer Familie starb im Holocaust. Sie überlebte als Kind. 1943 floh sie aus dem Ghetto in Kaunas und lebte mit falscher Identität bei einer litauischen Familie. Später erlebte Veisaitė die Sowjetzeit und war dann erneuten Anfeindungen ausgesetzt. Sie lehrte viele Jahre als Germanistin an der Universität in Vilnius. Sie schrieb Bücher und zeitlebens setzte sich Veisaitė für Ausgleich und Verständigung ein. Sie förderte den Kulturdialog mit Deutschland und wurde dafür mehrfach ausgezeichnet. Unter anderem erhielt sie 2012 die Goethe-Medaille. Die Europäische Filmakademie will heute den besten Film des Jahres auszeichnen. Die Digitalschalte aus Berlin beginnt 20 Uhr. Nominiert sind auch Filme von deutschen Regisseuren. Das Liebesdrama Undine von Christian Petzold und die Literaturverfilmung Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kirbani. Als beste Darstellerin sind unter anderem die Schauspielerinnen Nina Hoss und Paula Beer vorgeschlagen. Die Verleihung sollte eigentlich in Island stattfinden. Wegen der Pandemie werden die Gewinner nun online verkündet. Wer gewonnen hat und ob verdient, das erfahren Sie morgen an dieser Stelle.
Die Kulturmeldung mit Mascha Drost waren das. Kultur heute ist zu Ende. Michael Köhler dankt für Interesse an dieser Ausgabe. Sie können die Beiträge dieser Sendung nachhören und auch vieles entdecken in der DLF-App, in der Audiothek, die ich Ihnen empfehle. Nach uns die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Dort ein Thema, die erwartete Schaltkonferenz der Länderchefs mit der Kanzlerin am morgigen Sonntag. Ihnen einen schönen Abend, ein gutes Wochenende.